D-Radio Wissen 100.
Mathematik. Das war einmal ein Traum. Der Mathematiker David Hilbert, der hat das auf den Punkt gebracht. Die Idee, in der Mathematik soll es keinen Zweifel geben, keine Halbwahrheiten. Es soll keine Wahrheiten verschiedener Art geben. Auf seinem Grabstein steht, wir müssen wissen und wir werden wissen. Der Traum ist leider geplatzt. Auch die Mathematik hat so etwas wie weiße Flecken. Einer, der beim Traumplatzen kräftig nachgeholfen hat, heißt Alan Turing. Nika Bertram über den Mann, der die Maschine im Kopf hatte.
Nehmen wir an, wir könnten eine Maschine konstruieren, die alle berechenbaren Probleme lösen kann. Durch ein mechanisches Verfahren. Lese 1, 1, 0, 1, geh nach rechts. Eine Maschine, die nur als Idee existiert.
Die Maschine, von der Alan Turing geträumt hat, ist heute allgegenwärtig. Wir haben uns daran gewöhnt, mit ihr zu arbeiten, E-Mails zu schreiben oder Musik zu hören. Alles mit dieser einen Maschine. Doch zu Turings Zeiten, Anfang der 30er Jahre, gab es noch keinen Computer und niemanden, der sich vorstellen konnte, wozu diese Maschine fähig sein könnte. Niemanden außer Alan Turing. Sein Modell der sogenannten Turing-Maschine liegt jedem Computer zugrunde. Was heute trivial erscheint, das galt damals als außergewöhnlich, eigenwillig, revolutionär. Turing hat seine Maschine auch nicht gebaut, weil er schon unsere modernen Computer im Sinn hatte. Ihm ging es um etwas ganz anderes. Um ein fundamentales Problem der Mathematik. Und das kam so. 1934 bewirbt sich Turing um eine Stelle als Fellow in Cambridge. Dort besucht er Vorlesungen bei Professor Newman über die moderne mathematische Logik. Ein zentrales Thema sind Hilberts mathematische Jahrhundertprobleme. Um 1900 hat der deutsche Mathematiker David Hilbert eine Reihe fundamentaler Probleme formuliert. Erstens, ist die Mathematik vollständig? In dem Sinne, dass jede Behauptung entweder bewiesen oder widerlegt werden kann? Zweitens, ist die Mathematik widerspruchsfrei? In dem Sinne, dass zum Beispiel 2 plus 2 nur 4 und nicht gleichzeitig auch 5 sein kann? Und drittens, ist die Mathematik entscheidbar? Also, gibt es ein bestimmtes Verfahren, das für jede beliebige Behauptung mit Sicherheit entscheiden kann, ob diese wahr oder falsch ist?
Stopp, der Wolfgang kommt gleich.
So, ich glaube, da müssen wir noch mal genauer drauf schauen, weil ich glaube, das ist ziemlich zentral für das ganze Stück, dass man das hier kapiert. Also es geht um Hilberts fundamentale Jahrhundertprobleme in der Mathematik. Es geht darum, ob die Mathematik so schön und vollständig ist, wie sie sein soll. Und das heißt eben, dass sie vollständig ist, widerspruchsfrei und entscheidbar. Und was ich mich jetzt beim Hören gefragt habe, ist, wenn das erste Kriterium ist, dass jede Behauptung entweder bewiesen oder widerlegt werden kann. Und das dritte Kriterium lautet, dass es ein Verfahren gibt, mit dem man herausfinden kann, ob jede Behauptung wahr oder falsch ist, also bewiesen oder widerlegt werden kann. Ist es nicht das Gleiche?
Also ich habe das so verstanden, dass Hilbert mit der dritten Frage nach der Entscheidbarkeit darauf abzielt, dass er heute würden wir das automatisiertes Verfahren, dass er danach sucht, dass er sich das wünschen würde, quasi ein mathematisches Verfahren, mit dem man im Voraus schon erkennen kann, ob es sich lohnt, einen mathematischen Beweis überhaupt durchzurechnen, falls er nämlich falsch sein sollte, ne? Das war damals richtig Arbeit, sowas durchzurechnen, ohne Computer. Und ja, er hat halt nach einem mathematischen Verfahren gesucht, mit dem man im Voraus schon mal erkennen konnte, ob quasi ein Satz richtig oder falsch ist.
Aber es ging auch um die Frage, ob es so ein Verfahren notwendigerweise gibt. Also dass es sozusagen für jeden Fall einer Behauptung ein solches Verfahren gibt, mit dem sich am Ende zweifelsfrei feststellen lässt, diese Behauptung hat das Ergebnis, dass sie entweder wahr ist oder falsch ist. Aber es Es gibt zwingend ein Verfahren.
Genau, das war Hilberts Vermutung. Er ist ja davon ausgegangen, das gibt's, die Mathematik ist vollständig und alles ordentlich und so. Und er ist davon ausgegangen, das gibt es und es gibt nichts, was man da irgendwie offen lassen müsste. Und er hat nur danach gesucht, nach jemandem, der ihm dafür quasi eine Methode vorgelegt hatte. So.
Es war ein Problem, also es war nicht Problem, gezeigt
genau.
in der
genau.
Mathematik.
Okay. Er hatte die Vermutung, das muss es geben und wollte halt sehen, dass ihm jemand das zeigt, wie das beweisbar ist dann.
Okay.
Dann kamen also die ersten Mathematiker, die dann feststellten, so funktioniert es nicht.
Der Informatiker Reinhard Laschek beschäftigt sich seit Jahren mit Turings Werk und der Turing-Maschine. Einer der Mathematiker, die feststellten, dass das mit der Mathematik nicht mehr so einfach funktioniert, ist der Österreicher Kurt Gödel.
Kurt Gödel hat dann gezeigt, man kann Widersprüche so produzieren, dass man sie entweder nicht beweisen kann oder eben, dass sie widersprüchlich sind.
Das ist Jochen Viehhoff, der Direktor des Heinz-Nixdorf-Museumsforums in Paderborn. Dort, vor einer Galerie berühmter Mathematiker, erzählt Jochen Viehhoff, in welcher Krise damals die Mathematik steckte.
Das hat die Mathematikwelt damals schon sehr erschüttert, weil auch gerade Hilbert noch einer der Mathematiker von der alten Schule war, der natürlich so dieses Bild hatte, in der Mathematik ist alles perfekt. Das gibt es nicht, diese unentscheidbaren Aussagen. Und das hat natürlich auch Turing sehr inspiriert.
Kurt Gödel hat gezeigt, die Mathematik ist unvollständig. Es gibt Sätze, die sich nicht beweisen oder widerlegen lassen. Und die Mathematik ist widersprüchlich. Es würde niemals möglich sein, mit mathematischen Mitteln sicherzustellen, dass die Mathematik keine Widersprüche enthält. Oder anders gesagt, auch in der Mathematik gibt es keine letzte Gewissheit. Damit sind Hilberts Hoffnungen auf eine geordnete, berechenbare, mathematische Welt gescheitert und seine ersten beiden Fragen beantwortet. Nur eine klare Antwort auf die dritte Frage zum Entscheidungsproblem steht noch aus. Darum will sich Turing kümmern. Unerschrocken beginnt er daran zu forschen, alleine und ganz von vorne. Turing erkennt, dass es bei Hilberts Problem um etwas sehr Abstraktes geht. Zum Beispiel um die Frage, ob alles vorherbestimmt, im Voraus festgelegt ist oder ob auch in mathematischen Systemen Raum ist für etwas Neues, Unberechenbares.
Nika, ich glaube auch, das geht zu schnell. Wir müssen da nochmal, glaube ich, drüber sprechen, wie der Zusammenhang ist zwischen diesem neuen Unberechenbaren und dem Entscheidungsproblem. Ich komme da nochmal kurz rein.
Okay, an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir nochmal drüber sprechen, wie das miteinander zusammenhängt. Das Entscheidungsproblem von Hilbert und die Frage nach dem freien Willen oder der Kreativität oder nach dem, dass etwas spontan in der Natur entstehen kann. Also was wäre denn, wenn Hilbert recht hätte? Also wenn tatsächlich für jedes mathematische Problem ein Verfahren existieren würde, mit dem man zwingend zu einer Lösung, zu einer Entscheidung kommen würde, ob es richtig oder falsch ist.
Das wäre für die Welt der Mathematik vermutlich sehr schön und ordentlich und überschaubar. Aber übertragen, wenn man Mathematik auch als Wissenschaft sieht, die man jetzt auf Natur oder Biochemie, zum Beispiel auch das menschliche Gehirn, wie das funktioniert, übertragen kann, dann hätte das natürlich implizit die Bedeutung, dass man wirklich sich fragen muss, gibt es denn eigentlich einen freien Willen? Sind wir nicht auch vorherbestimmt in unseren Aktionen, in den Abläufen? Was ist mit dem menschlichen Denken überhaupt? Und ich glaube, dass Turing das auch schon diese verschiedenen Bedeutungen auch schon gleich mitgedacht hat bei dem Hilbertschen Problem, dass er gedacht hat, da geht es nicht nur um Mathematik, sondern das hat auch eine philosophische Ebene.
Genau so nehmen wir das.
Ist das menschliche Denken berechenbar, vorherbestimmt? Oder gibt es wirklich einen freien Willen? Das sind die Fragen, die Turing bewegen, über die er nachdenkt. Oft auch beim Laufen. Als begeisterter Läufer trainiert er sogar für den Marathon. Noch Jahrzehnte später erinnert sich sein damaliger Laufkollege, der britische Autor Alan Garner, an ihn.
It was strange to see him running because He didn't run. He was hammering the road.
Sein Laufstil war eigenartig. Er joggte nicht, er hämmerte auf die Straße ein. Und dabei, so fiel mir bald auf, dachte er nach.
He was using running to think.
Eines Tages, während einer Pause vom Lauftraining, fällt Turing ein, wie er Hilberts Frage lösen kann. Er erinnert sich an eine Vorlesung von Professor Newman, der damals in Cambridge in einem Nebensatz erwähnte, dass dieses Problem doch mit einem mechanischen Verfahren zu lösen wäre.
Durch ein mechanisches Verfahren.
Und nun hat Alan Turing die Vision von einer Maschine. Von einer wundersamen Rechenmaschine, eigentlich mehr ein Gedankenexperiment, mit der er Hilberts Entscheidungsproblem lösen wird. Turing beginnt mit grundsätzlichen Fragen. Was machen Menschen, wenn sie rechnen?
Stellen wir uns die vom Rechner ausgeführten Operationen in einfache Schritte zerlegt vor. Wir dürfen annehmen, dass dieses Papier in Quadrate aufgeteilt ist. So wie das Rechenheft eines Schulkindes.
Sie schreiben Zahlen auf, Symbole, und können diese nach bestimmten Regeln und Anweisungen manipulieren. Addieren, subtrahieren, Wurzeln ziehen und so weiter, bis sie ein Ergebnis haben. Turings Maschine soll die Fähigkeiten eines menschlichen Rechners imitieren und automatisieren. Turings erste Inspiration kommt von der Schreibmaschine seiner Mutter. Doch seine Maschine soll mehr können, als Buchstaben und Zeichen auf Papier zu drucken. Sie soll, ganz allgemein, Symbole und Anweisungen lesen, rechnen und die Ergebnisse aufschreiben und weiterverarbeiten. Um auch mit unendlich langen Zahlen wie zum Beispiel Pi rechnen zu können, soll das Papier unendlich lang sein. Turings Maschine ist imaginär, ein rein theoretisches Modell. Es erinnert am ehesten noch an einen Kassettenrekorder. Eine Turing-Maschine besteht aus einem unendlich langen Band, auf dem die Symbole in Felder geschrieben werden, dazu ein Lese- oder Schreibkopf, der die Symbole auf dem Band liest oder schreibt, und eine Liste von Befehlen, Anweisungen.
Enthält das Feld eine 0? Geh weiter nach links und schreibe 1.
Die Maschine liest Symbole, schreibt Zwischenergebnisse, liest diese wieder ein, geht weiter und weiter.
Lese 1, 1, 0, 1, gehe nach rechts.
So lange, bis die Aufgabe gelöst ist. Dann erst hält die Maschine an. Schon eine einfache, nur auf eine Rechenaufgabe spezialisierte Turing-Maschine kann addieren, subtrahieren oder auch komplexere Aufgaben lösen. Die universelle Turing-Maschine setzt noch eine Ebene höher an. Sie kann außerdem ein Symbol auf dem Band löschen, verändern oder ihre Befehlslisten und Aufgaben wechseln. Alles in ein und derselben Maschine. Sie kann alles berechnen, was berechenbar ist. Das heißt auch, sie kann per automatisiertem Verfahren entscheiden, ob eine Aufgabe berechenbar ist oder nicht. Kann Turing also nun endlich Hilberts Entscheidungsproblem beantworten? Ja, aber seine Antwort fällt anders aus als erwartet. Der zentrale Gedanke ist, weil eine universelle Turing-Maschine jede andere Maschine simulieren kann, kann sie auch sich selbst simulieren. Doch in diesem Fall kann sie die Frage der Berechenbarkeit nicht mehr eindeutig mit wahr oder falsch entscheiden. Hierzu müsste das System aus sich heraustreten und eine Aussage über sich selbst als Ganzes machen. Doch das geht nicht. Das wäre ein logisches Paradox. Ähnlich wie das Problem mit der Aussage eines Kreters, der sagt, alle Kreter lügen. Der Kreter trifft eine Entscheidung, dass die Aussagen aller Kreter falsch wären, ist aber selbst Kreter, das heißt, auch seine Aussage ist falsch, also wahr. Aber das bedeutet dann, kurz, eine solche Maschine würde sich aufhängen oder in der Sprache der Computer in eine logische Endlosschleife geraten.
Lese 0. Wechsel, 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 Wechsel.
Mithilfe des Modells einer universellen Turing-Maschine kann Turing nun zeigen, welche mathematischen Probleme überhaupt eindeutig lösbar sind und welche nicht. Denn dieses Modell zeigt auch, dass es mathematische Sätze gibt, die nicht als wahr oder falsch entscheidbar sind. Mit seinem Entwurf einer Maschine habe Turing also, so Reinhard Laschig, gleichzeitig das Entscheidungsproblem gelöst.
Turings Beitrag war halt die Turing-Maschine. Und nachdem er die Turing-Maschine entworfen hatte, fiel ihm auch auf, dass er damit auch Hilberts Entscheidungsproblem beantworten konnte, lösen konnte, in dem Sinne, dass er sagte, es ist nicht entscheidbar, was für einen Mathematiker schon eine gute Aussage ist.
1936 veröffentlicht Turing die Beschreibung seiner imaginären Rechenmaschine in dem epochalen Aufsatz über berechenbare Zahlen. Im Original: On Computable Numbers with a Special Application to the Entscheidungsproblem. Bis heute gilt diese Arbeit als Meilenstein für alle Informatiker. Turings Überlegungen etablieren die Computerwissenschaft als ein neues Forschungsgebiet der Mathematik. Und zwar lange, bevor es überhaupt die ersten maschinellen Computer gibt. Erst Turing hatte die Idee, die Programme, also die Anweisungen, was mit den Daten gemacht werden soll, und die Daten selbst zusammen in ein und demselben Speicher zu halten und sie zu verändern. Eine universelle Turing-Maschine ist allerdings noch kein Computer, sondern nur das grundlegende theoretische Modell, mit dem Informatiker heute Berechenbarkeit definieren. Turing selbst hat nie versucht, eine Turing-Maschine zu bauen. Das wäre allein aufgrund des erforderlichen unendlichen Bands auch schwierig geworden. Wegen des Zweiten Weltkriegs muss Turing erstmal die Entwicklung an Computern zurückstellen. Turing stirbt 1954. Zu früh, um die Anfänge der Computerkultur, wie wir sie heute kennen, noch mitzuerleben. Sein Modell von der universellen Turing-Maschine jedoch hat diese Kultur geprägt. Turing hat eine hochabstrakte Idee in eine konkrete Form gebracht und so die Welt der Logik, des menschlichen Geistes, verbunden mit der Welt des Realen, der Maschinen. Seine universelle Maschine ist so simpel und universell, dass sie auch viele Fragen aufwirft, die über die Welt der Mathematik hinausgehen. Und das inspiriert nicht nur Informatiker wie Reinhard Laschig.
Das Besondere an ihr ist, dass sie mit nur einem endlichen, eigentlich relativ kleinen Steuergerät beliebig komplexe Dinge erzeugen kann oder halt auch entscheiden kann, dass sie zum Beispiel auch die Zahl Pi aufschreiben könnte. Und das Ganze auf einem zwar unendlichen Band, aber mit einer Maschine, die nur endlich ist. Und das war sozusagen auch eine Ermunterung dafür, dass man mit dem menschlichen Gehirn eine Menge machen kann.
Turings Gedanken und Ideen faszinieren immer noch. Um die Turing-Maschine zu entwerfen, war er von einem mechanistischen Bild des menschlichen Geistes ausgegangen. Doch hat Turing wirklich selbst daran geglaubt, dass auch unsere Gehirne berechenbar sein könnten, wie eine Maschine? Haben wir überhaupt einen freien Willen? Und falls ja, können auch Maschinen einen freien Willen haben? Und wollen wir das überhaupt?
D-Radio Wissen 100.